Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja gut, Steiger. Ich glaube, ich lasse heute einfach nur, lass er einfach nur laufen und du...
Ich rante einfach von vorne bis hinten, weil so viel passiert ist einfach diese Woche, oder was? Nee, aber ich habe tatsächlich seit mehreren Wochen mehrere Briefe, die ich eigentlich vorlesen wollte, für die wir nie Zeit hatten, weil wir so mega geile Gäste
und auch hatten, noch mega geilere Briefe bekommen haben zwischendurch von Matteo, die hatten dann Vorrang.
Das stimmt, der war so ein bisschen aktueller, der hat auch letzte Woche ganz gut, denke ich mal, reingepasst, aber im Endeffekt war es ja wirklich ein Feuerwerk an Gästen, das wir hatten. Also es war ja unglaublich. Was war da los? Seit wann, seit Ewigkeiten sind wir endlich mal wieder alleine zusammen. Und es fühlt sich
haben eigentlich... Haben wir überhaupt noch Zeit zu zweit, Steiger? Finden wir überhaupt noch so eine... Haben wir diese Bindung noch?
Diese Quality-Time, die fehlt mir dann ab und zu mal.
Na,
so.
Ist doch schön.
So eine kleine Rückbesinnung mit dir. Weißt du, Sarah Wagenknecht, Gott hab sie selig, ja?
Sie ist sie tot?
So ungefähr.
Übergetreten.
Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Letzte Woche hat sie ihr Buch vorgestellt oder ihr Buch wurde in Auszügen vorgestellt. Letzte Woche hat die Linke ihre Bundestagsabgeordneten nominiert. Okay. Oder ihre, ich weiß gar nicht, ich verstehe dieses Wahlsystem nicht so richtig. Also es gibt Landesverbände, die nominieren ihre Landeslisten. Mhm. Für die Bundestagswahl. Mhm. Sarah Wagenknecht, das wusste ich vorher auch nicht, die ist im Landesverband Nordrhein-Westfalen, das ist halt der größte Landesverband in der Bundesrepublik. Und wenn man da auf der Landesliste ist, bis Platz 15, kriegt man auf jeden Fall irgendwie so sein Bundestagsmandat. Mhm. Deshalb sind die starken Leute halt in diesem Landesverband dann organisiert. Und die haben letzte Woche ihre Bundestagsabgeordneten, also oder ihre Kandidaten halt bestimmt. Und kurz davor hat sie... Aber, oder es sind Auszüge aus ihrem neuen Buch veröffentlicht worden, das aber erst am Montag rausgekommen ist. Also letzten Sonntag war die Wahl, am Montag ist dieses Buch rausgekommen, am Samstag, Freitag, Samstag ist sind diese Auszüge schon rausgekommen. Und da hat sie auch wieder, wie es halt gerade irgendwie so angesagt ist, auch wieder so ein Rant. Oder das ganze Buch richtet sich eigentlich gegen diese identitätspolitische Linke, die sich halt nur, wie sie schreibt, aus skurrilen Minderheiten zusammensetzt und skurrile Minderheiten, die dann noch skurrilere Anliegen formulieren. Ja, okay. Also so Transgender, das was halt so immer kommt, ja, ihr beschäftigt euch ja nur noch mit Unisex-Toiletten.
Ob man jetzt ein Sternchen überall ran macht.
Genau. Ja, okay. So. Und deshalb hätte halt die Linke ihre Macht verloren und sie fordert ja dann immer auch wahrscheinlich wie ihr Mann so eine etwas nationalere linke Politik, ja? Was eigentlich in der Zusammensetzung immer scheiße klingt. Also eine nationalere, sozialere Politik, das kommt, das ist einfach eklig.
Ja, christlich und demokratisch klingt auch, also passt auch nicht unbedingt zusammen, oder?
Ja gut, ich meine jetzt national und sozial.
Ja, das ist ja
einfach eine schlechte Kombi. So
ich meine so.
Also auf den Zug springt sie ja jetzt auch nicht hundertprozentig auf und das, was sie sagt, hat natürlich auch irgendwo einen wahren Kern, dass halt natürlich diese moderne Linke sehr akademisch ist und sehr weit weg ist von dieser Bevölkerung, die sie ja eigentlich vertreten will. Und ich meine, ich kenne das und ich erzähle es ja auch immer wieder, dass ich ja auch in Gremien sitze, die sich immer nur Gedanken darüber machen, wie sie den Kontakt zum einfachen Volk haben. Aber wenn dann halt einer Fotze sagt, dann ist die Hölle los und dann geht's halt nicht und dann kann man mit diesen Leuten halt nicht zusammenarbeiten. Und es beißt sich ja alles und so.
Hm.
Ja, aber ich finde es halt einfach auch falsch, sich hinzustellen und zu sagen, ja, also das Buch heißt Die Selbstgerechten und dann ist es halt so eine Anklage halt, eine Anklageschrift gegen diese Art von Politik und meine Meinung ist ja dabei irgendwie so, ey, lasst uns zusammenarbeiten, wir gehören ja trotzdem zusammen und lasst uns solidarisch sein untereinander. Ja, also natürlich ist jede Randgruppe mit ihrem Anliegen, der hat ihre Berechtigung und erfährt meine Solidarität. Ja, hm. Auch wenn ich anders kämpfe. Ich, auf der gleichen Art möchte ich natürlich auch, dass solidarisch mit mir umgegangen wird. Das, finde ich, sollte man ja in den Vordergrund stellen. Wie sind wir jetzt auf Sarah Wagenknecht? Ach so, genau, weil die ab und zu mal gesagt hat, die hat einen schlauen Satz irgendwann mal gesagt, ab und zu mal muss man sich auch mal zurückziehen und ein gutes Buch lesen.
Und oder eins schreiben.
Sollte man ab und zu auch mal sein lassen. Aber das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Weißt du, ab und zu mal brauchen wir so mal eine Zeit für uns, durchatmen. Das ist wie ein gutes Buch lesen.
Wir lesen halt dafür Hannah Gossip. Beiträge, das ist auch okay.
Muss ich sagen, habe ich diese Woche geschwänzt.
Ja?
Ja.
Ich hab's, aber es ist wirklich, also ich habe es mir reingezogen, aber kaum etwas hat es hier in die Liste geschafft, weil ich mir dachte, ey, das wird heute deine große Sendung, das ist einfach auch nicht gerecht. Wenn es hier ums, weißt du, wir reden hier vom Grundgesetz, dann kann man nicht auf einmal mit irgendwelchen Jamule-Nimo-Geschichten um die
Ecke kommen. Ja, aber ganz ernsthaft, es ist doch auch schnell erklärt. Also, gestern hat das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt. Uns betrifft es tatsächlich nicht, weil wir gar keine
Zwischendurch Einsparungen bekommen, ja.
Was man bei dieser Wohnung ja fast nicht glauben kann. Ja, muss man ja wirklich
so
sagen.
So alt ist der Mietvertrag, da konnte man nicht mal mehr was nach unten korrigieren. Ist wirklich,
wir sind da tatsächlich immer noch drunter. Also muss man auch sagen, also die erhöhen jedes Jahr natürlich oder alle zwei Jahre, wenn sie dürfen, wird die Miete um 10% erhöht und die kriegen dann schon irgendwie nach einer geraumer Zeit ihren Schnapp. Aber viele schon. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah.
Bei uns ist Mietminderung gerade wegen so einer Baustelle. Da ist gar nicht, da ist die Miete eh gemindert.
Ja, gut, aber ihr habt ja einen neuen Vertrag gemacht, da müsste das ja eigentlich vermerkt sein, dass sie euch die Wohnung zu dem und dem Preis vermieten. Aber wenn der Mietendeckel gekippt ist, ist eine andere.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das drüber wäre.
Genau, und das war natürlich, das war angekündigt von der Wohnungswirtschaft. Die haben die Mietverträge eben so angepasst und haben gesagt, ja okay, wir müssen jetzt also wegen des Mietendeckels die Miete mindern, aber wenn das gekippt werden sollte, dann werden sie das auch nachfordern. Also in den meisten Mietverträgen oder in den meisten Mitteilungen zum Mietendeckel kam das eben so raus. Vielleicht noch für alle Nicht-Berlinerinnen und Berliner. Der rot-rot-grüne Senat hat im Jahr 2019 ein Gesetz beschlossen, dass die Miete gedeckelt ist. Also das ist nicht nur eine Mietpreisbremse, sondern es gibt eine Obergrenze. Und wer dagegen verstößt, der muss Strafe bezahlen tatsächlich als Vermieter. Und das trat dann im letzten Jahr in Kraft, dieses Gesetz. Und glaube ich im November, also eigentlich jetzt nur ein halbes Jahr, im letzten November ist das dann tatsächlich auch in Vollzug gegangen. Und seitdem musste die Miete gemindert werden. Und gestern gab es also... Heute haben wir Freitag, am Donnerstag, morgen gegen 9.15 Uhr hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist nicht verfassungskonform, also ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.
Ja, dieses Grundgesetz spielt jetzt natürlich irgendwie Wasser auf die Mühlen aller Pro-Vermieter.
Richtig.
Ist eh das geil, hast du diese Accounts mitbekommen?
Na klar.
Du folgst sogar einem davon.
Na, klar, ich lege mich ja, das sind ja die, mit denen ich morgens um 6.15 Uhr,
die du reinpiekst.
Wo ich immer gesagt habe, 6.15 Uhr und da setze ich einen Tweet ab und guck mal, wie sich der den ganzen Tag über aufschaukelt. Und die jubilieren jetzt natürlich.
Ja.
Und jetzt muss man aber eine Sache dazu sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat über den Inhalt des Gesetzes gar keine Einschätzung abgegeben, ob das rechtens ist oder nicht, ob die Miete gedeckelt werden darf oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat einfach nur festgestellt, dass dieses Gesetz nicht vom Land Berlin hätte verabschiedet werden dürfen. Weil die Mietrechtsprechung oder die Festsetzung der Mietobergrenze ist abschließend mit der Mietpreisbremse vom Bund geregelt worden. Und dann ist der Bund zuständig und der Bund könnte so ein Gesetz erlassen, aber eine Landesregierung nicht. Deshalb, es ist ein formaljuristisches Urteil im
Endeffekt. Und die Bundesregierung besteht ja nun mal nicht aus Rot-Rot-Grün und deswegen hat die
noch nicht.
Korrekt.
An dieser Stelle muss ich sagen, noch nicht. Und du weißt, ich habe meine...
Steiger, mach doch mal Bunkertalk mit Rezo. Jetzt reicht's doch langsam, Alter. Kurz vor der Bundestagswahl irgendwie möglich sein.
Mauli, du weißt...
Den in den Bunker zu kriegen.
Eigentlich eine gute Idee, oder?
Voll. Also ernsthaft, mach das.
Ja gut, Einladung hiermit ausgesprochen.
Mhm.
Ich weiß, irgendwelche Wochis kennen den persönlich.
100%.
100%. Wusstest du, dass man über anderthalb Kontakte, über sieben Ecken oder sieben Ecken?
Ich habe mal gehört, man kennt jeden auf der Welt über sieben Ecken.
Aber das finde ich wirklich total faszinierend. Ich habe das mal durchgespielt mit Barack Obama. Ich kenne tatsächlich seine Schwester. Was? Also die habe ich mal kennengelernt. die spricht Deutsch. Die habe ich in Kenia kennengelernt.
Ach, crazy.
Tatsächlich. Auf dieser Reise mit Materia mit,
und Nekes. Und das war aber auch damals, war es noch gar nicht, stand er noch gar nicht als Senator fest, oder?
Okay. Ja, war er schon,
wirklich?
War er schon Präsident.
Bundeskanzler von
Amerika. Der war schon Bundespräsident.
Okay.
Ja, kenne ich. Aber bei George W. Bush ist mir niemand eingefallen.
Ja, ich meine, sieben Ecken, das ist ja auch, ne? Man
unterschätzt es, ha?
Man unterschätzt das. Also sieben ist eine ganze Menge.
Ja.
Wenn um jeden so ein Netzwerk drum hängt, dann ne, ein Punkt reicht.
Ja. Also, Rezo, hiermit eingeladen.
Ja. Irgendwer wird doch die scheiß Rap-Woche hören, Mann. Kommt schon, bitte.
Okay, also Bunker-Talk. Ja, und du weißt, du kennst meine Aversion gegen demokratische Wahlen, aber an dieser Stelle würde ich sagen, ey, also, wenn das ein Bundesgesetz regeln könnte, so ein Mietendeckel.
Give it a
try. So, und jetzt wird es aber spannend. Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ja?
Gibt es einen Zwischenstand?
Naja, fast 100.000 Unterschriften. Also, das ist ganz geil. Ja.
Das schmeckt.
Das schmeckt. Und seit gestern, also wirklich gestern nach Kippen dieses Urteils, 4.000 neue Follower auf Instagram, die können jetzt teilen, die können Swipe up machen. Also es ist richtig, richtig mega, da geht's richtig ab. Und gestern Abend war eine Demo mit 20.000 Teilnehmern, eine spontane Demo.
Wo?
Hermannplatz bis Cottbusser Tor, also jetzt nicht, war auch Kiez intern so quasi, aber 20.000 Teilnehmer und die Leute sind halt richtig sauer. Also es geht denen halt auch wirklich ans Eingemachte. Und man muss dazu sagen, wenn die Landesregierung dieses Enteignungsgesetz verabschieden würde, dann kommen die tatsächlich nicht mit der Bundesgesetzgebung in Schwierigkeiten, weil der Bund hat bislang noch keine solche Enteignung durchgezogen. Und insofern hat der Bund es nicht abschließend geregelt. Es ist so Konkurrenzgesetzgebung, nennt man das. Ja? Also wenn eine Landesregierung so quasi einen Präzedenzfall geschaffen hat, dann ist Landesrecht, gilt Landesrecht, wenn der Bund das abschließend geklärt hat oder der Bund das an sich gezogen hat, dann ist der Bund dafür zuständig.
Das heißt,
auf Landesebene könnte so ein Enteignungsgesetz tatsächlich verabschiedet werden, ohne dass der Bund da reinfunkt.
Nachdem er das einmal verabschiedet hat?
Nein.
Ach, die Enteignung. Du redest von der Enteignung.
Ich rede jetzt von der Mietendeckel. Okay. Nicht Mietendeckel.
Okay,
Mietendeckel,
sorry.
Das müsste jetzt so quasi formal juristisch auf Bundesebene geklärt werden. Dann könnte ein Mietendeckel auch eingeführt werden. Also so inhaltlich
hat das
Bundesverfassungsgericht dazu nichts gesagt. Wir sind jetzt im Verfahren des Volksbegehrens.
Aber das ist ja wieder Landesrecht.
Und das wäre Landesrecht, ja, aber weil der Bund bislang noch kein Enteignungsgesetz verabschiedet hat, kann das eine Landesregierung machen.
Ah.
You know, das ist machbar. Ich meine, Wohnen, das ist einfach eine existenzielle Frage mittlerweile. Ja, du kannst ja einfach das Leben in gewissen Städten, in den Innenstädten einfach nicht mehr leisten. Du bist halt dann draußen, musst dir draußen irgendwie deine Butze suchen und darfst dann zum Putzen, zum Dienstleisten, darfst dann wieder reinfahren. Also ich meine, es sind das die Städte, wie wir sie uns vorstellen? Nein, natürlich nicht. Wir wollen natürlich lebenswerte Städte haben. Wir wollen auch in den Städten wohnen bleiben können und wir wollen sie uns leisten können. Ich meine, das ist ja das Argument dieser Vermieterbubble. Ja klar, Wohnen ist ein Menschenrecht, nur nicht überall.
Braucht ja nicht jeder ein Dachgeschoss.
Genau, und ich meine, dann zieht doch in die Lausitz und könnt ihr halt zum Putzen reinfahren, 2 Stunden, ist doch schön. Unsere Wohnungen sind stehen leer, da ist nicht viel zu tun. So. Nee, aber gerade auch in Corona-Zeiten, also wo man auch merkt, wie wichtig der eigene Lebensraum ist, ja, dann natürlich auch mit dieser existenziellen Sorge, dass man irgendwie so selbstständig ist und irgendwie sein Auskommen nicht mehr findet.
Ja, und dass man irgendwie jeden Monat struggelt mit der Miete und dass dann so Nachzahlungen kommen für, ja, übrigens, die letzten 5 Monate, das war zu billig, haben wir jetzt mal beschlossen.
Ja gut, Vonovia hat ja sofort reagiert und hat
das
sehr großzügig gesagt, nein, also wir werden da nichts nachfordern, aber jetzt muss hier mal der Dampf raus und wir müssen uns da einigen. Und ich meine, das Geilste ist halt einfach diese Vermieterbubble, die ja dann wirklich sagt, so Eigentum ist Menschenrecht. Und dann meine ich, ja, so Eigentum ist ja Ding, aber oh, leistungslos. Das
wie mein kleiner Cousin, Alter, ich könnte richtig reinschlagen.
Erzähl nee, mal. Aber dann gab es so ein Eigentum ist Menschenrecht. Und dann meine ich, ja, gut, ich weiß gar nicht, wie diese Diskussion angefangen hat, aber wir sind dann so auf leistungsloses Einkommen gekommen. Ja, und ich meine, hey, wenn du geerbt hast und du hast einfach so einen Wohnblock, dann ist halt einfach leistungsloses Einkommen. Du hast die, du hast es geerbt, du hast nie was dafür getan, du brauchst auch eigentlich im Großen und Ganzen nicht viel dafür tun, außer in der Hausverwaltung einsetzen und dann hast du dein leistungsloses Grundeinkommen oder sogar noch ein bisschen mehr. Und dann ging die Diskussion weiter und dann leistungslos, Grundeinkommen wird es nie geben. So, der Mensch muss tätig sein.
Und ja, wir sind doch auf der gleichen Seite.
Da habe ich geschrieben, ey Bruder, wir sind auf derselben Seite. Finde ich auch. Finde ich auch. Und dann, dann ging es natürlich in dem Fall weiter. Nein, natürlich, das ist hart erarbeitet und deshalb habe ich es mir verdient und so weiter und so fort. Aber es ist ja einfach so, Eigentum wird belohnt und wenn du Eigentum hast, dann kackt dir der Teufel halt eben nochmal drauf auf deinen großen Haufen. Mhm. Und so ist es. Also auch dieses Märchen von den Leuten, die sich halt jetzt eine Eigentumswohnung kaufen können. Ich meine, das wäre ja schön und gut, aber du kannst dir keine Eigentumswohnung mehr leisten. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich mit einem normalen Gehalt.
Das schaffst du gar nicht. Mit eigenem Geld eh nicht, aber so die Kredite zu bekommen. Aber dann,
ja, dann zahlen deine Kinder halt
Abhängigkeit
an einer Eigentumswohnung Ding ab. Und das ist ja die Situation, ja. Du wächst in einem Viertel auf und bist einfach gezwungen wegzuziehen, weil du dort keine adäquate Wohnung mehr kriegst, wenn du da raus musst. Und so. Naja. Gut, aber...
Thema Dienstleister, die Vermieter, also es gibt so geile Accounts, die heißen Vermieterhai. Bei dem steht in der Bio, Vermieter, freiheitsliebend, liberal, dem Mieter als Dienstleister verantwortlich. Und das ist doch, finde ich, ein schöner Ansatz, oder?
Die beschweren sich auch die ganze Zeit, so quasi, wie viel sie dafür tun, wo ich dann immer drunter schreibe, gib doch her. Also wenn so viel Arbeit ist, wenn du so viel Ärger hast. Und eigentlich tun die ja so, als würden sie dann noch jeden Monat Geld mitbringen und das quasi ihren Mietern schenken. Ey, wenn es so belastend ist,
gib her. Cut das aus deinem Leben.
Dann erlösen wir euch von dieser Bürde. Wir haben ja den Verdacht, dass diese Accounts, die ja nicht über unfassbar viel Follower verfügen und auch teilweise relativ jung sind, schon auch so ein bisschen inszeniert sind.
Ja, sicher. Ja, also wer nennt sich denn Pro-Vermieter? Wer nennt sich denn Vermieterhai? Was ist denn das für ein Name, Leute? Natürlich sind es keine Menschen.
Vermieterhai ist ja schon so ein bisschen selbstkritisch fast schon oder ironisch, aber die nennen sich ja so Kleinvermieter. Der Kleinvermieter-Account und so.
Nee, bauen statt klauen, hat einer getweet. Yeah. Hast du diesen ZDF-Neo-Magazin-Beitrag zufällig gesehen? Also war auch, ich meine, das wurde, glaube ich, angestoßen durch diese Seaspiracy-Doku, wo es so darum geht, dass ja dieser ganze Bauboom auch mit Zement passiert, der möglichst mit Küstensand irgendwie angemischt wird und dass da regelmäßig so irgendwelche indonesischen Inseln abgetragen werden.
Das ist krass.
Und so Strände wie Sylt werden halt aufgeschüttet, weil ja gut, da kommen ja immer noch die reichen Leute hin.
Ja.
Und dass so in Marokko dann am Mittelmeer natürlich auch abgeschürft wird, um Hotels hinzubauen an den Strand, wo kein Strand mehr ist jetzt durch den Beton. Das ist alles absurd, völlig absurd.
Ja, so ein bisschen wie so diese österreichischen Almlandschaften, die irgendwie kaputt gemacht werden mit dem Schnee, den sie im Winter da draufhauen und der 7 Liter Grundwasser verbraucht in der Herstellung.
Nein.
Ja, voll.
Oh Gott, das ist witzig.
Das ist richtig, richtig. Richtig, also wirklich, deshalb, ich kam ja aus diesem österreichischen Skigebiet zurück und dachte nur so, ey, du sitzt auf dem Ast und sägst mit aller Kraft daran. Auch dieser Autoverkehr, dieses in den engen Bergtälern, dann kommen da diese Kolonnen von Skitouristen hin und das wird einfach aufrechterhalten, weil es halt eine Gelddruckmaschine sondergleichen ist. Und die Leute arbeiten ja noch nicht mal selber mehr dort, sondern da sind ja einfach wahnsinnig viele Gastarbeiter vor Ort, aber die betreiben halt ihre Hotels und den Leuten geht es ja auch gut, aber die ruinieren wirklich ihre eigene Lebensgrundlage. Es ist Wahnsinn.
Ja, aber ey, Beton, also bauen, das habe ich auch irgendwann mal gelernt, der CO2-Killer auch schlechthin.
Crazy. Ja gut, aber das war jetzt der Berliner Mietendeckel gleich zu Beginn. Ja, schön.
Hast du Musik gehört in dieser Woche überhaupt?
Habe ich, tatsächlich. Und ich habe auch ein bisschen was rausgesucht. Dir wird es wahrscheinlich irgendwie sagen, Young Stoner Live, wir haben einen zweiten Sampler rausgebracht. Das ist irgendwie von Young Thug, das Label.
Ah, okay. Kann
das
sein? Ja, bestimmt, wenn du das sagst.
Okay.
Ja, den, ja. Den verfolge ich zum Beispiel gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht, warum,
ah, okay.
Da bin ich irgendwie nie abgebogen.
Aber die hatten einen Sampler, der hieß Lime Language.
Das klingt nach Young Thug, ja.
Vor 3 Jahren rausgekommen und da gibt es jetzt einen Nachfolger, Lime Language 2.
Nice.
Mit Kid Cudi, Future, Lil Uzi Vert, Travis Scott und jede Menge Newcomer. Und da gibt es einen sehr, sehr geilen Track, den ich gehört habe von Strick und Skepta. Achso, wie heißt der Track eigentlich?
Naja.
Das wäre interessant, das nochmal rauszuwissen.
Das könnt ihr nur erfahren, wenn ihr jetzt auf die wundersame Playlist geht und das nachholt. Gleich auch noch mit mehreren Tracks, aber die kommen Stück für Stück, packen wir die hier rauf, häppchenweise.
Die Themen der Woche.
Ja gut, Steiger, dieser ganze politische Talk war ja ernst genug. Hast du denn mitbekommen, dass sich Shindy und Shirin wieder vertragen haben?
Ah, siehste, so ignorant bin ich, dass ich bei der Überschrift noch nicht mal dran gedacht habe, ah, da war ja mal was und deshalb hätte ich da drauf gehen können. Ich habe nur gelesen, Shindy und Shirin, dachte ich.
Na gut.
Ja gut.
Passt irgendwie. Ja, es gab ja diese erste Single von Shindy, nachdem er irgendwie 5 Jahre nichts rausgebracht hat, war ja mit so einer Shirin-Hook, die aber nicht vercredited war, dann ging die wieder runter, dann war da irgendwie, haben alle Statements gepostet damals, dann wurde die wieder mit einer anderen Sängerin, die ihrer Stimmfarbe schon sehr nahe kam, einfach hochgeladen. Und da muss man wirklich sagen, Props an Halal Gossip, keine Ahnung, wie man sowas mitbekommen kann. Haben die irgendwie gesehen, dass bei Mitwirkende, bei Spotify kannst du ja so auf, ne, Mitwirkende, aha, Anzeigen drücken, dass da wieder Shirin aufgetaucht ist in den Credits. Ich mir, ey, wer, also erstens, wer hört Shindy-Tracks von vor 3 Jahren und wer klickt dann da auf Mitwirkende, nee, Anzeigen? Und wer,
ach, bei diesem alten Track
ist, ja, bei diesem Affalterbach, ja, voll. Da ist das wieder aufgetaucht in den Credits, das haben die irgendwie mitbekommen, haben das gepostet, dann war natürlich auch im Internet einiges los. Und dann hat Shirin einen Tag später irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, was, irgendein Designer-Tüte hat sie bekommen, hat geschrieben, ha, oh Mann, Geburtstagsgeschenke à la Shindy, ach Gott, ey, so ist er halt. Und so. Ja, also da wird wahrscheinlich auch irgendwie gerade was angeteased, was demnächst rauskommt. Man kann gespannt sein.
Ist man das?
Man, also ist man bestimmt. Das ist doch durchaus interessant.
Man kann gespannt sein. Auf was? Auf was genau?
Ach, auf gar nichts, Mann. Mir ist es scheißegal.
Auf deine, wie hieß dein Track, wo du alle draufgepackt
hast? Auf LimeWire.
Auf diese LimeWire-Kollabos.
Ja, das wird wahrscheinlich...
Auf diese unglaublich generischen und sich natürlich anfühlenden LimeWire.
Das sagst du jetzt so, Steiger, ne? Da machst du dich lustig und dann hast du doch ein Ohrwurm von dem neuen Shirin-Banger featuring Shindy möglich.
Darauf hoffe ich. Wirklich, ich mag die ja wirklich. Ich finde das ja wirklich gut, wie die das machen.
Klar, voll.
Dieser arrogante Style von Shindy, der ist mir halt nie irgendwie so... Ich kenne ja auch Leute, die das feiern, die das halt absolut geil,
ja,
finden, aber mich hat es nie so
auch
richtig...
Auch nicht mein Grind, muss ich sagen. Ist auch nicht mein Grind. Aber ja, hin oder her, das ist doch niemand, den ich jetzt irgendwie großartigen Grund zu haben, den zu haten. Ich finde es einfach nur diese Ankündigung, weißt du, das ist halt irgendwie... Man hat halt mittlerweile alles gesehen, weißt du, und wenn dann schon, du merkst jemanden mehr an, ich meine, Fatoni und Edgar Wasser hatten das ja diese Woche auch, die haben sich ja irgendwie, die haben diesen Track jetzt rausgebracht, künstlerische Referenzen, dann ging es ja auch erstmal los mit,
spielen wir auch,
ey, wir mögen uns nicht mehr, nein, doch, und so, das ist dann, ist es natürlich irgendwie von vornherein klar, aber man guckt sich das trotzdem an und dann irgendwie Jamulo und Nemo sind so, oh, warte mal, ja, mach mal den Part von Nemo aus, der ist voll scheiße, hä, was, ey, warte mal, ich mach jetzt eine Ansage, eigentlich ist Ramadan, aber das lasse ich mir nicht gefallen, Alter, jetzt kriegst du es voll zurück, Mann. 8 Stunden später kommt raus, ja, okay, dieses Jahr Red Bull Sound Clash in so einer Home Edition und Jamulo macht im Studio was und Nemo macht im Studio was.
Und hat sich getriggert? Also, ich meine, warst du da drin? Ich muss sagen, dass ich nicht.
Nee, null. Ich habe das auch nur über Halal Gossip mitbekommen. Aber ich denke mir mittlerweile so, ey, bringt doch einfach raus. Alter, ihr seid doch eh Nemo und Jamu. Das kriegen doch eh Leute mit. Da müsst ihr doch nicht erst so tun, als ob Dings und. So, weil die Leute, die das nicht durchschauen, sind dann die Leute, die drauf anspringen und sind so. Nemo, du Hurensohn, du gegen Jamu bist so und
hä? Ist das passiert?
Voll. Jamu hat dann auch so ein Statement hochgeladen und die sind beide live gegangen miteinander, so haben dann so gesagt, ey Leute, macht mal ruhig und so, das ist dieser Red Bull Soundclash und so, bla bla, das wird cool und so, freut euch drauf, alles sportlich, aber hey, vielleicht haben wir es auch wirklich zu glaubwürdig rübergebracht oder so, aber ihr müsst echt mal einen Gang runterschalten.
Aber stell dir doch mal vor, du bist Künstler. Stell dir mal vor.
Ja, muss ich mir vorstellen. Stell ich mir kurz vor. Warte mal. Ah.
Ein Künstler.
Ah, ja.
Und du hast so einen Kollabo und irgendwie möchtest du ja doch was Besonderes machen. Auch wenn man alles schon gesehen hat, alles schon erlebt hat, die Leute wollen ja trotzdem irgendwas Besonderes machen. Und das verstehe ich ja. Und dann verstehe ich ja auch,
dass... Dann verkörpert es. Ich merke doch in eurer Ansage, dass ihr euch nicht hasst. Ich muss den Hass spüren, der muss mir durchs Display entgegenspringen. Ich muss denken, ja, Mann, Nemo, dieser eklige, kleine Gnome, ich hasse ihn. So, das muss doch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es da, vielleicht würde ich es konsequent genug geschauspielert geil finden. Ich weiß nicht, Steiger.
Yeah.
Wenn man den nicht seinen Künstlern folgt, weißt du, und man zieht sich nur seine Leute rein, sondern wenn man einmal die Woche so einen Podcast aufnimmt und sich denkt, okay, guck mal, ich guck mir mal bei Halal Gossip durch, die haben das ja gesammelt, dann kommt einem das wahrscheinlich auch so sehr dicht vor, wenn man so, okay,
dann ist es halt
Promobeef. Also,
oh. Zu konzipiert, meinst du?
Ja, was? Und dann ist das einfach in der so überstrapaziert, der Move, oder? Also.
Ich peile es schon, aber vielleicht ist es halt einfach auch nur, weil wir jetzt mittlerweile 80 Jahre alt sind und schon 45 dieser Beefs erlebt haben. Ja, nein, aber vielleicht ist halt, wenn du 17 bist, dann fieberst du da richtig mit, dann bist du da richtig drin und dann hast du diese Emotionen und dann
Ich meine, als halt du 17 warst, gab's ja keinen
Nick Cave, du, wie der sich gebieft hat. Nee, mit Kylie Minogue, plötzlich waren Kylie Minogue und Nick Cave. Das Duett war schlechthin, war schrecklich.
Nee, aber hast du irgendwas mal so richtig mit, so Bunker, da warst du schon so, oder? So, ey, scheiß Bossbox, Mann, und so, wenn ihr, hast du das ernst genommen?
Nee, das habe ich ja auch immer. Immer als öffentliche Rolle verkörpert und gesehen. Also ich habe ja immer trennen können zwischen mir persönlich und irgendwie so einer öffentlichen Person, die dann gedisst wird. Also wenn jetzt irgendwie Steiger gedisst wird, ist es ja in den meisten Fällen irgendwie meine öffentliche Persona. Also
ja.
Das kommt ja nicht an meinen Kern irgendwie großartig ran.
Die ja auch nichts mit deinem wahren Charakter zu tun hat.
Naja, schon, aber jetzt irgendwie so, ich kann es ja trotzdem, also weißt du so, ich habe mir das immer vorgestellt, ey, wenn ich morgen Klo putzen müsste, dann könnte ich das machen, ohne dass mein innerer Kern beschädigt wird.
Hm.
Also wenn dann Leute sagen, hey, du bist doch Steiger, warum putzt du jetzt hier Toiletten? Ja, gut, also ich glaube, ich könnte das sogar aushalten irgendwie so. Weißt du,
komplett.
Also es würde mich jetzt als Mensch nicht beschädigen oder ich wüsste ja trotzdem immer noch so quasi, wer ich bin. Und
mein Licht scheint weiter.
Genau. Mein goldener Kern ist unberührt. Ja, aber und deshalb habe ich das ja auch, also gewisse Sachen habe ich ja auch gesagt, so ey, muss ich als Labelchef machen oder muss ich als öffentliche Person, darauf muss ich reagieren, aber doch nicht aus persönlicher
Befindlichkeit. So.
Befindlichkeit und Empfindlichkeit. Ja.
Okay, aber es gab nie, ist ja auch egal, es gab nie den Beef-Moment, nur gesagt hast, ja man, das ist unser Team und fick euer Team.
Nicht wirklich, aber da ist man, glaube ich, auch als Mensch in Deutschland war das halt natürlich trotz allem immer so eine Projektionsfläche woanders. Aber
Das ist wahrscheinlich, vielleicht, du bist auch, du hast dich auch sehr früh von Fußball abgewendet. Ich glaube, viele Leute haben das so in sich, irgendwie so, sich hinter ein Team zu stellen und das ist unser Camp und das ist geil, das feiern wir und ihr, schalalalala. Weißt du,
es gab doch irgendwann mal so eine Band, die mochte ich zwar nicht, irgendwie so eine Münchner Band, keine Ahnung.
Sportfreunde Stille.
Die einen Titel hatten, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall gab's diesen Titel, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Und ehrlich gesagt, das kann ich fühlen. Ja, weil ich war ja auch in so einer ganz komischen Zwischenphase. Punk war vorbei, so in den 80er Jahren. Punker waren die dich um eine Mark angeschnorrt haben in Stuttgart. Mods fanden wir cool.
Mods sind, ist eine englische Arbeiterjugendbewegung gewesen von so Arbeitern, die
also halt diese
Fred Perry Anzüge getragen haben, also die wirklich slick aussahen und im Roller gefahren sind.
Cool.
Quadrophonia war der Film schlechthin. Sting hat dort die Hauptrolle gespielt und dann waren Rocker gegen die Mods, Mods gegen die Rocker, gemeinsam gegen die Bullen. Und so war der Titel und es war halt so ein Lifestyle-Ding, aber das war schon lange vorbei. Es gab Mods bei uns in Stuttgart, die sind dann auch Roller gefahren. Die Roller waren dann so richtig aufgemotzt mit 10.000 Blinkern und 15.000 Spiegeln und zu diesen Anzügen, zu diesen wirklich scharfen Anzügen, haben die halt immer Parkas getragen, so englische Militärparkas. Das war so etwas, das fanden wir ein bisschen cool, Psychobillies, Rockabillies, so, da war die Musik manchmal da, aber das waren halt, die waren stumpf und immer truff, so, das fand man auch nicht geil, außerdem waren die so halb rechts teilweise, so, dann hat man sich mit denen boxen müssen,
und auf irgendwelchen Partys. War noch in den Kinderschuhen.
Hip-Hop gab's nicht, das war DJ Hausmarke und Smudo. Auch so, ja. Rave war mein Ding, englische Jugendbewegung.
Ja.
Also das war kein Techno, das war wirklich Rave-Musik hieß es. Die waren aber alle auf Acid, konnte ich auch nicht so richtig gut mitmachen. Und da gab's Kuhweiden-Raves. Ja, die haben so riesige Anlagen aufs Land gefahren und haben dann bis in die frühen Morgenstunden so Raves veranstaltet. Das wäre
doch was man in Corona-Zeiten mal wieder...
Und das ist echt wirklich, das mochte ich immer gerne vom Vibe her. Und da gab es auch, das waren halt auch wirklich so Bands wie Happy Mondays und so. Da bin ich sogar mal nach Köln getrampt auf so eine Specs-Rave-Veranstaltung.
Du bist getrampt, Steiger.
Ja, ich bin richtig getrampt. Ich bin richtig viel getrampt.
Geil. War das so ein Nervenkitzel auch von...
Es war immer so, du weißt ja, ich mag ältere Frauen.
Ja.
So, also, oder ich mag Frauen und beim Trampen immer so dieses, hoffentlich kommt jetzt die 33-Jährige, die mich mitnimmt, auf ihr Schloss und mich dann in ihren Keller sperrt. Und da war es doch der 40-jährige Bauunternehmer, der mich mitgenommen hat, weil er gedacht hat, ich bin Skinhead.
Oh Gott.
Ja, also viele hätten dich ja nicht mitgenommen, aber also ich finde es ja gut, was ihr so macht. Ich so, was machen wir denn? Also echt mit den kurzen Haaren und so. Ich hatte ja immer so rasierte Haare.
Oh,
und ich so, oh Gott. Scheiße. Der denkt.
Aber das meine ich eben. Das ist ja voll die Lotterie, wo du da drin landest. Ich meine,
auf jeden Fall,
lauf mal an der Ampel lang und guck dir die ersten 10 Autos an und in 8 möchtest du nicht sitzen.
Bin viel getrampt.
Wilde Zeiten, Steiger, wilde Zeiten.
Hey, wir haben wirklich ein paar Themen der Woche noch ab ja, zu frühstücken.
Qatar bringt sein erstes NFT raus. Hast du das mitbekommen?
NFT?
Sind so Non-Fungible Tokens. Also.
Was?
Wirklich? Hast du dann, das ist ja geil, ach, das ist auch wieder ein Bubble-Ding. Okay, pass auf, Steiger. Es gibt Fungible Tokens, ja, das sind Cryptocurrency-Geschichten. So, die kann man austauschen. Also, es ist egal, ob ich dir jetzt den 5-Euro-Schein oder den 5-Euro-Schein gebe. Es ist ein 5-Euro-Schein.
Okay, der ist konvertibel. Der genau. Der ist, okay.
Austauschbar.
Und verstehe, ja, ist sowas wie Libra. Genau. Also Libra sollte ja sowas sein, das ist angebunden an die jeweilige Landeswährung.
Ja, und das wiederum jetzt ist angebunden an Grafiken oder Audioinhalte. Das heißt, du kannst Kunst verkaufen und die kann weiter getradet werden. Und bei jedem Verkauf verdienst du als Urheber. Und das ist ein neuer Weg, auf den viele Leute schwören.
Ja, ist interessant.
Wie Künstler sich unabhängig machen durch dieser anbrechenden Ära, Steiger. Schon so ganz, ganz wilde Sachen darüber gelesen. Jetzt natürlich Qatar als einer der ersten mit dabei. Das ist natürlich auch kein Wunder, oder?
Das sind wirklich interessante Entwicklungen. Also die ja, glaube ich, auch durch Corona wirklich so einen Push erfahren. Gerade diese Kryptowährungen oder halt konvertiblen Währungen oder eben sowas. Noch nie davon gehört, aber interessant. Werde ich mir reinziehen.
Das ist ein bisschen wie dieses Wu-Tang-Album, was nur einmal verkauft wurde, nur dass es dann immer weiterverkauft werden könnte.
Ja, verstehe. Verstehe. Und die Urheber jeweils auch noch mit dran partizipieren.
Jedes Mal, ja.
Das ist wirklich, spannend. Ist wahrscheinlich so eine Blockchain-Technologie, oder?
Ja.
Sehr interessant.
Ja, was hast du noch mitbekommen?
Ja, ey, also wir müssen, irgendwas wollte ich dazu, ach so, dass Khatas Leben von Fatih Akin verfilmt wird, haben wir schon erzählt?
Das gab es mal so ein Gerücht, aber ist es jetzt...
Ist tatsächlich so.
Okay.
Ist der Fall, ja. Ist schon faszinierend, ne? Was er so alles macht. Oder was dann irgendwann mal ab einem gewissen... Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass da im letzten Jahr dann nochmal so ein Schalter umgelegt wurde.
Übergeschwappt. Und
jetzt kannst du alles. Jetzt kannst du alles machen. Jetzt kannst du den Goldman Tower bauen. Jetzt kannst du Filme mit Fatih Akin machen. Jetzt kannst du Kryptowährungen rausgeben. Ja. Supermarkt-Business. Und
Mondlandungsabsicht.
Dann macht man einfach... So, das hatte mir ja auch dann bei diesem Videodreh erzählt. Ja, darüber denke ich halt nach, die ganze Zeit. Was können wir als nächstes machen? Und dann ist er auch so rastlos, der ist nicht zufrieden. Also, das ist schon spannend. Nee, aber wir haben eine Korrektur von letzter Woche vorzunehmen, Vandalismus. Ich habe den Track komplett falsch verstanden, aber ich finde es total witzig, dass ich Dinge reinhöre, einfach so wie ich sie will. Also, man muss dazu sagen, die Schlingensief-Line, die ich letzte Woche zitiert habe.
Ging genau andersherum,
ja. Also er sagt so quasi, ich bin wie Schlingensief, nur nicht so schlau und nicht so konsequent.
Ist konzentriert, glaube ich, oder?
Konzentriert. Schon wieder falsch.
Ja.
Auf jeden Fall. Nicht mal die Korrektur kriege ich richtig hin. Und ich habe gesagt, er hat Schlingensief gedisst. Was ich eigentlich trotzdem halt ganz gut finde, obwohl ich Schlingensief ja trotzdem auch mag, aber diese Überhöhung fand ich halt cool und dachte so, geil, der disst einfach jeden. Das ist ihm auch scheißegal, der macht kein Hehl aus seiner Heiligen.
Auch nicht so geil, wie man immer denkt. Ja, er hat mir auch geschrieben, dass er voll der Schlingensief-Fan ist und dass er da so, oh nein, das kann doch jetzt nicht sein, dass er jetzt mir solche Worte in den Mund legt und so.
Aber ich fand das halt trotzdem cool, weil alle sagen, Schlingensief, so ein Überschnie, war er auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber ich finde es trotzdem legitim, legit sozusagen, wenn man ihn dissen würde.
Voll, ich verstehe den Joke, den du da reingehört hast.
Ja.
Ich habe das voll oft bei deutschen Sachen selten, aber bei englischen Sachen, dass ich das nur so mit einem halben Ohr mitkriege und mir dann die Line vorstelle, dann gucke ich auf Genius und der sagt was komplett anderes. Und ich denke mir, Mann, das war so lustig in meinem Kopf, was soll denn das jetzt?
Ja.
Ich habe mal bei Chief Keef habe ich mal so einen Track gehört, da sagt er, ich will es, ich hole es mir, nichts großartig Verrücktes. Und ich habe irgendwie verstanden, so, ich pop eine Molly, ich rede wie Wally. Und ich fand das so witzig. I better want it, dann machen wir eine Molly. Und ich habe irgendwie verstanden, so, popping the Molly, talking like Wally. Und ich fand das so witzig, dass so wie Chief Keef, da haut sich eine Molly an und dann redet er wie Wally. Das ist ja mega. Hat er einfach nie gesagt. Ja, egal. Ja. So wie zu Schlingensief.
Du weißt, dass...
Chief Keef, dein Lieblingshörer für alle Zeiten.
Krassester Verhörer bei diesem La-da-di-la-da-da-Song war. La-da-di-la-da-da-la-da-di-da-da-da.
Was kann man da falsch verstehen? Nee, ich habe gerade an La-da-da-di-da-da-da-da gedacht. Nee, aber nee. Du meinst einen anderen?
Ich such den raus, könnte dann in der Playlist nachhören. Also so ein Techno-Trance-Bla-House-Track.
Okay.
La-da-di-la-da.
Okay, und was sagen die und was sagst du?
La-da-di-da-da.
Du hast verstanden,
I
deutsche Wohnen. I'm blue, da will die.
Und ich dachte,
I believe I will die. Oh Gott.
Und ich dachte, wie deep ist das? Du stehst in der Disco, hörst la da di la da da und verstehst aber I believe I will die und denkst nur so, okay, du bist so quasi auf der Höhepunkt deines jungen Lebens. Hier ist alles drogengeschwängert, die Energie ist da und dann kommt deine Stimme und sagt, aber du wirst sterben. Eines Tages. Und das war wirklich der krasse
Blue, I believe I will die. Das ist ja mega.
Und die singt einfach nur la, 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 la. Ja, und du verstehst so quasi die deepste Message deines Lebens.
Das ist ja geil. Okay, das ist echt nicht schlecht.
Ja, ey, DMX ist tot.
Einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, oder vielleicht noch am gleichen Tag. Ne? Wir haben wirklich gerade fertig recorded und dann kam raus, er hat Corona und dann am gleichen Tag noch gestorben. Ja, voll. Drillon hat was ganz, ehemalige, wahrscheinlich Manager. Nicht mehr Manager von Carpi.
Ja.
Vielleicht auch immer noch Manager von Carpi, hat gepostet, ich habe seit 10 Jahren Instagram, ihr habt noch nie was über DMX gepostet, jetzt tut man nicht alle so. Es war natürlich auch, meine Timeline war voller Liebesbekundung und er hat mich so geprägt. So oder so wollen wir nicht eklig nachtreten gegen niemanden. Ich kann nur sagen,
nicht, aber
seine Streaming-Zahlen sind um wie viel Prozent gestiegen, Steiger?
Oh, interessant. Vielleicht, ich habe nachher eine ähnliche Frage, und zwar, wie hoch ist der Umsatz von Daimler Benz in diesem Jahr gestiegen?
Ah.
Das ist nämlich auch interessant. Aber ich würde sagen, die sind 50-fach gestiegen.
900%. Das ist weniger als 50-fach. Das ist 9-fach. Naja, gut. Schade, Steiger. Ja, aber es ist auch bei solchen Moves, ne? So, jemand stirbt, dann auf einmal hört Gott und die Welt seine Musik. Dann denke ich mir, ey, es dauert doch nicht mehr lange, bis der erste so Trolltote dann, doch nicht tot, aber hört mal alle meine Lieder. Weißt du, das ist so, ich bin so in heller Gossip gefangen. Ich denke mir, bei jeder Meldung, ich mir, was macht ihr?
Dafür war.
Das ist doch kalkuliert. Nee, DMX ist kein Typ dafür.
Dafür war DMX nicht gemacht.
Nee.
Sicher also nicht. Für sowas auf keinen
Fall. Dachte ich auch bei DMX nicht. Ich meine nur, wenn ich so sowas mitbekomme, nach dem Tod steigen die Streams ums 900-fache. Eieiei, Alter, lass das nicht die falschen Managements mitbekommen.
Also was ich auch noch erzählen wollte, und zwar habe ich diese Meldung diese Woche auf Tagesschau gesehen. Die ist schon ein bisschen älter. Ich kenne sie auch schon länger. Und zwar ist am 5. März in Delmenhorst ein junger Mann zu Tode gekommen, der beim Kiffen erwischt wurde und im Park von der Polizei dann verfolgt wurde. Ja? 19-jähriger Junge aus dem Irak, der vor 6 Jahren als minderjähriger Flüchtling aus dem Irak gekommen ist und dann im Park gekifft hat, dann von der Polizei verfolgt wurde.
So, das Gras hat er sich bestimmt nicht aus dem Irak mitgenommen.
Auf jeden Fall ist der dann in Haft gestorben. So, und jetzt gibt es halt einfach auch schon seit längerem, und deshalb kenne ich den Fall natürlich auch so, hey, schon wieder jemand in Polizeigewahrsam verstorben. Und Pfefferspray kam halt irgendwie zum Einsatz. Es wurden keine Drogen gefunden, also Pfefferspray und Kokain wirkt ja manchmal tödlich. Das ist bekannt, dass das eine chemische Reaktion im Körper, ja. Also dass Leute dann anfangen zu hyperventilieren und Atemnot bekommen. Aber es wurde kein Kokain in seinem Blut festgestellt, sondern eben nur THC. Und der Obduktionsbericht sagt, ein Sauerstoffmangel bedingtes Herz-Kreislauf-Versagen. Aber der Grund der Atemnot habe nicht ermittelt werden können. So, also und da hat jetzt die Familie ein zweites Gutachten auch verlangt. Und natürlich sind alle schon auch in heller Aufregung. Aber die Ermittlungsbehörden weisen jegliche Schuld von sich. Aber da müsste man auf jeden Fall dranbleiben. Also der Fall des 19-jährigen Kosei K., der wird uns wahrscheinlich auch noch so ein bisschen beschäftigen.
Oh Gott.
Ich habe noch eine Meldung aus diesen Woche, die fängt mit dem Zitat an.
Okay.
EasyJet, Dicker, was ist los mit dir? Wer hat's gesagt? Bushido. Jetzt auch Ärger mit EasyJet? Schwester Emma, weil EasyJet Auge macht, oder Fleischwolf in ihrem neuen Sketch? Was ist los mit dir?
Kann man sich auch vorstellen. Ich hätte gedacht, Schwester Emma.
Genau. Eva durfte nicht mitfliegen im Flieger, weil sie zu spät anscheinend am Gate war. Sie hat die Geschichte aber so erzählt, sie waren 1 Stunde 40 vor Abflug da, haben ihr Gepäck aufgegeben. Und das Verrückte war, was sie erzählt hat, sie mussten 2 Stunden dann auf die Koffer warten, weil die Koffer wieder ausgeladen haben. Und das ist normalerweise nicht möglich. Wenn dein Gepäck eingecheckt ist, warten die Leute auf dich. Und der Flieger fliegt ja auch nicht los, weil du könntest ja eine Bombe reingeschmuggelt haben und dann fliegst du halt nicht mit. Deshalb muss dein Gepäck dann wieder ausgeladen werden. Und sie waren zu dritt am Schalter und sind nicht mitgenommen worden. Anscheinend sind die Wege beim Flughafen in Berlin-Brandenburg, von wo sie aus losfliegen wollten, so weit, dass man so ewig zum Gate braucht. Sie meinte, sie wäre noch nicht mal auf Toilette gewesen. Kennst ja ihre Art. Ich musste pissen, ich war noch nicht mal auf Klo. Und wurde nicht mitgenommen. Die meinte dann, das war wirklich ein bisschen witzig, ey, der Flughafen hat so lange gedauert, 10 Jahre gedauert, bis er aufgemacht hat und ihr habt nicht auf uns gewartet, was los mit?
Würdest du sagen, es war ein Player-Hater am Schalter, der sie nicht fliegen sehen wollte?
Ich glaube, EasyJet hat Auge gemacht auf jeden Fall.
Hunde, ja.
So, und dann gab es noch eine Woche, eine Meldung aus der letzten Woche, die hat mich wirklich ein bisschen zerstört. Iggy Azalea hat ihre Insta-DMs geöffnet und da war
ein Statement von einem jungen Mann drin, der gemeint hat, ich möchte das Innere deines Arschlochs küssen.
Yo.
Und das ist jetzt nicht weiter erstaunlich, dass berühmte Frauen in ihren DMs solche Offerten, so quasi mit solchen Offerten leben müssen und dass das halt einfach zur täglichen Belästigung im Internet dazugehört anscheinend, was schrecklich genug ist. Und der Typ hat 27 Millionen Follower.
Und jetzt kommt's.
Sie hat es nicht aufgelöst, aber da sind wirklich Leute dabei, die halt richtig berühmt sind. Ja? Und die in ihre DMs reinsliden.
Gut, andererseits, ich meine, das ist halt entweder eine Äußerung von ganz unten, von ich war seit einem Jahr nicht aus meinem Zimmer raus, oh Gott, wenn ich jetzt das Innere von ihr, oder halt von ganz oben, wo du gar nichts mehr fühlst, ohne, wenn du sowas nicht schreibst, oder? Dass so, ich weiß nicht, das ist mir ganz oft aufgefallen schon, dass so Leute, die mit so viel zu viel Geld, die laden dann auf einmal so nackte Selfies hoch und sowas. Einfach so, weil, mal gucken, was passiert. Ist doch egal. Will wir was machen.
Ich habe letzte Woche eine Person kennengelernt, die hat Hotelmanagement gelernt.
Okay.
Und die hat in der Karibik ihr Praktikum gemacht. Sie dachte irgendwie so, okay, wenn ich schon ein Praktikum machen muss, dann mache ich in der Karibik. Und da waren anscheinend nur richtig reiche Idioten. Und dann hat sie halt erzählt, ey, dann rufen die halt an bei der Rezeption, ja, mein Safe ist kaputt, kommen Sie mal bitte. Und dann machen die nackt die Tür auf und dann legt die Frau nackt auf dem Bett und dann gucken die einfach mal, was passiert.
Ja, die verlieren die Hemmung. So Geld
die können sich's
leisten. Lässt deine Hemmung schwinden. Das ist anscheinend ein Ding.
Und Hotel heißt halt auch, der Kunde ist König. Die ducken sich da. Oder du kannst dich noch nicht mal beschweren.
Das ist wirklich nicht schön. Wollen wir sowas? Was wollen wir doch gar nicht.
Das wollen wir nicht, aber deshalb wollen wir auch Iggy Azalea mit Sip It.
Ob das jetzt sein muss, Steiger?
Doch, war gut.
Nein, Solidarität.
Und das musst du mir mal erklären. Sip this pussy like a star phone. Was soll das heißen? Was bedeutet das?
Styrofoam sind diese weißen Becher, aus denen alle Lean trinken. Styrofoam, ja.
Ich hab das nicht kapiert.
Starphone, so wie ein Sterntelefon. Was
ich habe das, hab das sogar sein. Gegoogelt und dachte mir, ey, was ist an Starphone so besonders? Sehr gut, vielen herzlichen Dank,
siehst
dass
du
ich dich habe.
Wieder mal was gelernt. Ja gut, Steiger, dann lass uns mal noch Musik raufpacken, die ich... Ich habe nämlich das Madness-Album heute auch gedroppt und er hat einen Song, der heißt Mantra. Da hat er so einen Achter, den er... Oder so ein vielleicht... Ja, ich würde sagen, das ist ein Achter, den er immer wieder wiederholt und so und sich so Sachen immer wieder selber ins Gedächtnis ruft. Und ich fand das mega gut und stell mir das auch einen geilen Moment vor, als er das runtergeschrieben hat und sich gesagt hat, so, zack, zack, wenn ich jetzt mal meine Lebensformel in 8 Zeilen packen müsste, wie würde das aussehen? Okay, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und das hat er einfach in einen Track verpackt. Ich finde es mega.
Ich rate Zitate, Zitate, ich rate Zitate, Zitate, ich rate Zitate, Zitate, ich rate, ich rate.
Casper macht doch jetzt auch Rock. Da kann ich ja wohl ein bisschen Trance machen. Sagte das Massiv nach MAS Techno, Blumio nach diesem einen Song da, den keiner mitbekommen hat, Finch Asozial nach jedem seiner Tracks oder Kollega nach einem Feature mit Harry Quintana?
Also ich wähle jetzt einfach wirklich nur strategisch aus, aber Blumio ist so ein bisschen out of control. Ich nehme Blumio.
Es war Kollega tatsächlich. Wirklich? In so einer Behind-the-Scenes-Doku irgendwie, wo er so sich beim Aufnehmen filmt. Und dann sagt Rizbo, der damals noch sein Produzent war, sagt dann so, ja, aber für den Beat, dass ich da aufnehme, will ich das doppelte Geld haben. Was ist denn das für ein Schrott? Und er sagt so, ja, Trance, ich feiere das doch, das weißt du doch. Da hatte ich ein bisschen Trance, lass mich mal ein bisschen Trance machen. Der Casper macht doch jetzt auch Rockmusik. Der Boss. So ist
das
er.
Das vergisst man ja ab und zu, aber die waren ja mal Labelkollegen.
Ja, voll.
Ja. Da gibt es sogar einen Sampler, glaube ich. Wo die
gibt einige.
Beiden drauf sind.
Ja, ja, voll.
Das war deine Jugend, ha? Meine Jugend, D-Max, deine
Selfmade
Records. Deine Selfmade Records und er ist guter Junge. Und zwar wirklich mit hochgestellten Kragen, oder? So die Lederjacke.
Ich war der einzige Junge aus meiner Klasse ohne Picardi-Jeans und ich betone das sehr gerne in Gesprächen.
Das finde ich sehr, sehr gut. Wir sind eine Plattform der freien Meinungsäußerung und heißen Künstler willkommen, die ihre Kunst teilen und sich ausdrücken wollen. Sagte das Pornhub über Lil Nas X?
Parler, das Twitter-Ausweichportal über das Hosting für Donald Trump, in Klammer Künstler. X-Hamster über Flair, der sein neuestes Video mit Sido und Basultan Hengst bei X-Hamster hochgeladen hat.
Echt, ja? Kannst du noch mal das Zitat vorlesen, bitte?
Wir sind eine Plattform der freien Meinungsäußerung und heißen Künstler willkommen, die ihre Kunst teilen und sich ausdrücken wollen.
Donald Trump Künstler, oder? Ich meine, was geht?
Das wäre echt mega.
Nee, wer war's?
Das ist Artist. Das war tatsächlich Pornhub über Lil Nas X, der sein neuestes Werk, das ja wirklich, ich glaube...
Ist das das, wo er vor dem Teufel twerkt?
Ja, also ich glaube wirklich, Belasch und Traukheim Promi platzt der Kopf bei diesem Video. Also wirklich, diese Leute müssen wirklich, das ist die Bestätigung all ihrer Ängste und Befürchtungen. Ja? Ja.
Und es ist noch viel schlimmer und viel offensichtlicher, als ihr immer dachtet.
Genau.
Geheime Symboliken? Nein.
Schwule Transmenschen.
Die dem Teufel vorturken.
Die sich auch vom Teufel ficken lassen, ja, offensichtlich. Ja. Irgendwie so, er twerkt ja so, dass er sich so nach vorne beugt. Und dann
ganz normaler Lapdance.
Nee, das ist kein das ist, also so die Einstellungen, die ich da gesehen habe, bei Pornhub, ihr wisst.
Na gut.
Nur aus Recherchezwecken. Das sah schon mehr aus als das war mehr als Lapdance. Aber er killt den Teufel ja zum Ende. Auch und dann setzt er sich auch noch diese zwei Hörner auf. Also wirklich, es ist Satanismus in rein Kultur. Großartiger Song, aber by the way. Übrigens würde ich auch mit auf die Playlist setzen.
Na los.
Montero, aber also jeder Satanismusforscher sagt, seht ihr, ich hab's gesagt. Also wenn Belasch nicht dieses Video postet und drunter schreibt, Steiger, du Hund, hab ich's dir nicht gesagt.
Die Religion mit den zwei Hörnern.
Dann würde es mich wundern. Ich glaube, er hat es letzte Woche schon gemacht übrigens.
Ja, das ist tatsächlich auch schon eine Weile draußen.
Mit dem Blut.
Junge, du kleiner Ekliger, was redest du da? Jede Frau hat ihr freies Recht, sich darzustellen, wie sie möchte, ohne dass irgendein Mann auch nur den Hauch der Berechtigung hat, belästigend zu werden. Kleiner Bastard. Sagte das.
Stabile Aussage.
Sophie Passmann, Yin Kalle, Shirin David oder Bones MC?
Shirin.
Es war Yin Kalle.
Wirklich?
Steiger, ja. Euer Youngster macht sich richtig, richtig stabil. Macht sich richtig gerade für Mädchen, mit denen er Fotos postet, die dann in den Kommentaren bezichtigt werden. Ja gut, wenn man sich so anzieht, dann braucht man sich auch nicht zu wundern.
Aha.
Du kleiner, ekliger Bastardjunge, was
mit... ja, nee, ist gut.
Seine Caption zu dem Bild war auch Pro-Feminismus. We getting there.
Machine Gun Kelly mit neuer Geschäftsidee. Was hat er daraus gemacht?
Wo kommt er denn jetzt wieder her? Geil.
Nagellack, in Klammer Unisex. Parfüm. In Klammer Unisex. Tampons auf Rezept und kostenlos.
Das ist krass.
Was auch ein guter Move ist. Haarspray, FCKW-frei. Was hat er rausgebracht?
Haarspray wäre wahrscheinlich das Naheliegendste, ne? Aber Parfüm Unisex. Ist auch geil. Ich gehe mit Nagellack. Das ist wahrscheinlich der Unisex-Move.
Ist tatsächlich.
Ist so, ja?
Ja, ja.
Geil, Haarspray hat aber auch, ich finde, er hat eine Haarspray-Werbefrisur.
Ja, das stimmt.
Machine Gun Kelly, deswegen bist du ja auch drauf gekommen. Ich meine, ey. Achso, siehst du, dieses Höhle der Löwen-Ding haben wir gar nicht besprochen. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Dass so ein Startup, was aus drei Männern besteht, es fängt ein bisschen früher an.
Ah, ja. Okay, doch, ich habe es mitbekommen. Die Handschuhe, die pinken Handschuhe.
Es fängt aber eigentlich an, bei dem Startup von zwei Frauen, die mal mit so Menstruationsunterwäsche bei der Höhle der Löwen waren und alle waren so, oh, das ist aber kein sexy Produkt, wie soll das denn funktionieren? Oh Gott, und Blut. Und jetzt kommen Männer, die sagen, ja, dann muss man das nicht direkt anfassen und so, ist doch auch ein bisschen eklig. Und kriegen sofort ein Investment.
Nein!
So, natürlich!
Wirklich?
Darum ging es doch, Steiger, darum ging es doch.
Ich dachte, die haben...
Wären die einfach ausgelacht geworden, dann wäre das doch überhaupt kein Thema gewesen.
Ach du Schande.
Natürlich, natürlich.
Oh mein Gott.
Happy End daran ist, dass das ganze Internet Kopf steht und wahrscheinlich keiner Bock drauf, also keiner Bock drauf haben wird, ist ja leichter hergesagt, weil das müssten ja Frauen kaufen. Das schenken ja nicht Typen ihren Freundinnen, oder doch? Also das wird auf jeden Fall... Das
schenken Frauen ihren Männern und sagen, hier,
kannst du dir rausholen. Falls das wirklich auf den Markt kommt, wird das auf jeden Fall ein harter Ladenhüter. Und anderes Happy End ist, dass Startup der Frauen läuft, auch ohne Investment der Höhle der Löwen, sehr gut seit 2 Jahren.
Also ich muss dazu sagen, Tamponwerbung immer seltsam, ja, wenn da so klare Flüssigkeit dann drauf verteilt wird und hier gegen unangenehme Gerüche und so weiter. Hallo, geht's euch noch gut?
Naja, ach so, Zitat, richtig, da waren wir eigentlich.
Ja, das passt dazu vielleicht. Boah, ich bekotze mich so heftig. Hat das gesagt? Fat Tony über Knossi, Bad Moms Jay über Prinz Markus.
Ich bekotze mich so heftig.
Oder Mois über die Diebe in seinem Studio.
Die gab es ja auch diese Woche. Ich glaube, es war Bad Moms Jay, weil Prinz Markus irgendwas Homophobes hat er dann so richtig gerechtfertigt. Ich denke, das war das.
Richtig.
Hast du da Background-Infos?
Überhaupt nicht, weil ich kann diesen Prinz Markus mir nicht
wer angucken. Kann das?
Also wer wirklich, kann das? Also das kann, da kriege ich wirklich so körperliche Aversionsschübe.
Ja, verstehe ich tatsächlich. Okay, wenn ich die Texte schreibe, dann ballere ich mir einige Nasen zwischendurch. Das regt die Kreativität an. Da bin ich voll drauf und schreibe das Album in 2 Tagen runter. Wenn es aber ums Aufnehmen geht, dann lasse ich mir einen schönen Johnny bauen und dann kann es losgehen. Das ballert dann richtig. Man muss nämlich lernen, mit Drogen vernünftig umzugehen und nicht wie andere, die da völlig drauf hängen bleiben. Sagt das Tech 9, Eminem oder Kollege der Straight Edge Boss?
Kolle.
Ja, tatsächlich im genau gleichen Video.
Ernsthaft?
Das andere Zitat ist ja voll. Da steht er in so einer winzigen Booth und zieht dann so ganz komisch an so einen Joint. Guckt aber auch mit solchen Pupillen in die Kamera und sagt so, also normalerweise nehme ich gar nichts, aber manchmal hilft's einfach, manchmal begünstigt das einfach den Workflow und so. Guckt mit solchen Pupillen in die Kamera, zieht dann vom Joint, pustet das so ganz komisch nach oben wie so eine Dampflok aus und dann wippt der so komisch beim Aufnehmen. Das ist eine absolute Empfehlung, das Hood Tape Xmas Edition. Muss man, glaube ich, nur eingeben. Dann, das ist so ein Studio-Video, von, wo er eben dieses Hoodtape aufnimmt. Noch zu Selfmade Records-Zeiten. Ich zeig dir das gleich, weil das ist zu schön. Hast du noch eins?
Ich habe noch eins. Daimler hat im ersten Quartal 2020 620 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Also nur.
620
Millionen 26. Euro Gewinn. Nur.
Ja, 620 blazed.
Massiver Einbruch. Um wie viel konnte der Gewinn im ersten Quartal 2021 gesteigert werden? Um das 2,5-fache auf 1,55 Milliarden.
Ach, hau rein.
Um das 4,8-fache auf 2,976 Milliarden. Um das 9,3-fache auf 5,75 Milliarden oder das 20-fache auf 12,4 Milliarden?
Wie, also, 20-fache? Ich meine, irgendwie denke ich mir, du hättest jetzt nicht das 20-fache genommen, wenn es nicht richtig wäre, weil du willst ja zeigen, wie absurd das ist, aber das ist echt richtig absurd, das kann doch nicht sein. Das 20-fache, sage ich.
Bisschen in die Irre führen, also es war das 9,3-fache,
okay.
Also fast 10-fach vervielfacht, 5,75 Milliarden im ersten Quartal, Alter. Ersten 3 Monate. Sehr Alter. Gute Verkaufszahlen in China und Kostensenkungen haben den Gewinn von Daimler, also Kostensenkungen aufgrund von Corona wahrscheinlich, irgendwelche Roboterstraßen in Betrieb genommen. Und die Verkaufszahlen in China sind so abgegangen.
Ja, Mensch, Material kostet immer so, ne? Das ist
ja, ja.
Versicherung.
Ja, am Schluss. Also ich freue mich ja auf die Zeiten, wenn sich Kapital und Maschinen zusammentun und mal gucken, wer dann einen Gewinn erwirtschaftet. Also wirklich, ja, das wird interessant, oder?
Das wäre doch mal interessant, ja.
Ja, so, in den Jahresbeginn in die Höhe getrieben. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg dem Autobauer zufolge auf 5,75 Milliarden Euro. Das war mehr als das 9-fache des vom Ausbruch der Corona-Pandemie geprägten ersten Quartals 2020, als der Gewinn bei rund 620 Millionen Euro einlag. Unfassbar. Und da muss man ja einmal sehen, irgendwie wahrscheinlich haben die einen Gewinn von 5-10% nur. Was das für ein Umsatz ist. Wahnsinn.
Aber enteigne mich, du Sau. An der Stelle mal gesagt.
Gut.
Ich packe Haiti, Robbery is Back rauf. Sie hat schon wieder ein Album gedroppt, Steiger. Man kommt nicht hinterher. Wirklich. Ich habe tatsächlich schon zur Hälfte durchgehört und es ist legendär gut. Also sie ist wirklich, Mieses Leben heißt das Album und solltet ihr euch angehört haben. Bin echt gespannt, weil das sind so Flows, die schreien danach, dass irgendwer die klaut. Aber ich denke mir auch, wer soll das klauen? Das klingt so nach ihr irgendwie. Naja, wir werden sehen. Haiti Nummer 1, ziehen wir zurück.
Hier ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Mauli, weißt du, was ich letzte Woche auch noch gemacht habe? Und zwar...
Du hast vorgearbeitet.
Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, richtig. Und ich dachte, wir probieren mal auch ein bisschen was Neues aus. Und zwar gibt es Kollegen von uns, die einen Podcast produziert haben, der sich mit den verschwundenen Frauen von Juárez beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Juárez ist die Partnerstadt, die Zwillingsstadt von El Paso am Rio Grande.
Also direkt an der Grenze.
In den USA, an der Grenze zu Mexiko. Und Juárez ist so quasi der Hinterhof der US-amerikanischen Produktion. Also wenn amerikanische Firmen sagen so, hey, sie produzieren nachhaltig und in Partnerschaft, in Kooperation mit Mexiko, dann entsteht so etwas gerne in Juárez. Das sind dann auch so spezielle Wirtschaftszonen, wo die amerikanischen Firmen wahrscheinlich auch weniger Steuern bezahlen müssen.
Ich weiß voll Bescheid, Mann. Ich habe Sicario 1 und 2 gesehen. Also
wirklich?
Ich...
Da wird das alles beschrieben? So, und da landen auch sehr, sehr viele Leute aus ärmeren Gegenden in Mexiko und arbeiten und verdingen sich dort halt in diesen Fabriken. Und dort gibt es seit den 90er Jahren halt unaufgeklärte Frauenmorde, die aber gewissen Mustern dann auch teilweise entsprechen, also so, wo Symbole in die Leichen dann eingeritzt wurden und so weiter und so fort, also wo halt auch sich das Bild eines psychopathischen Massenmörders irgendwie auftut, und aber niemand tut da so richtig was.
Niemand ermittelt.
So. Und da gab es einen amerikanischen Podcast, der da heißt Forgotten, The Women of Juárez. Und da gibt es eben die deutsche Version, jetzt mittlerweile auf Podimo kam die raus, ist aber auf allen anderen Streaming-Plattformen auch erhältlich. Vergessen die Frauenmorde von Juárez. Und ich habe mit der Produzentin Asa de Peschman und der Produzentin Nedda ein kleines Interview geführt.
Du hast zweimal Produzentin gesagt.
Ja, die eine war die ausführende Produzentin, also die Producerin, und die andere war die technische Produzentin.
Ah, okay.
Wie ist der Unterschied? Sag mal.
Das wirst du mir erzählen. Ich dachte, du hast dich versprochen, weil du hast also, so anders betont beim einen Mal. Da dachte ich mir, okay, du dachtest gerade, du hast was anderes gesagt beim ersten Mal. Aber du meinst
es sind
schon
auch zwei verschiedene Rollen.
Ja, ja.
Also die eine hat die Technik bedient, also die eine war die Sounddesignerin.
Okay.
Ja, ne, da ist die Sounddesignerin. Und Asadi ist die ausführende Produzentin von der Produktionsfirma.
Verstehe.
Danke. Und wie würden wir unsere Rollenaufteilung?
Ich weiß es nicht. Pinky in the Brain, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls du hast dich mit denen hingesetzt und...
Und ein kleines Interview zu diesem Podcast geführt und das hören wir jetzt. Wie lange habt ihr denn eigentlich überhaupt an diesem Podcast-Projekt gearbeitet?
Also wir arbeiten eigentlich immer noch daran. Also wir produzieren quasi wöchentlich. Also wir haben dann halt immer quasi, also montags kommt ja immer eine neue Folge raus. Das heißt, eigentlich ist es so, dass wir jede Woche produzieren. Also wir hatten quasi eine Woche im Februar, Ende Februar, wo wir die ganzen Sprachaufnahmen gemacht haben. Und aber das Ganze so, also produzieren im Sinne von, ne, so schneiden, mixen, mastern, abnehmen und so weiter. Also die Folge dann abnehmen, wenn sie fertig ist, das machen wir eigentlich jede Woche, ehrlicherweise. Ja.
Okay, wie lange wird es noch gehen?
Also wir sind ja jetzt bei Folge 7, die nächsten Montag rauskommt. Das heißt, es geht noch 3 Wochen und dann sind quasi die 10 Folgen auserzählt. Aber wir haben noch so 2 Bonus-Episoden, die es dann exklusiv geben wird. So. Und das sind dann auch nochmal 2 Folgen. Das heißt, insgesamt noch 5 Wochen und dann ist die Produktion durch.
Und seit wann arbeitet ihr daran?
Ja, das, also mit Übersetzung und allem drum und dran, würde ich mal sagen, seit Februar. Also die ganzen Skripte zu übersetzen war auch nochmal eine Riesenarbeit. Genau, das habe ich gemacht, größtenteils die Übersetzung.
Okay, mal ganz kurze Frage ans Sounddesign. Was ist denn das Besondere an so einem Podcast, der jetzt also wirklich ausproduziert ist, vorproduziert ist? Das ist ja schon fast ein Hörspiel oder fast auch ein Film, den man da machen den man da inszeniert. Also so ein Film für die Ohren. Was ist da die besondere Herausforderung dran?
Das versuchen irgendwie hinzukriegen, dass es nicht so poliert ist und dass es auch nicht, also in diesem Fall ist es auch, dass die Story ist ja nichts, was man unbedingt übertreiben muss oder unterspielen muss. Das ist halt auch, dass die Sounddesign die Story begleitet, aber auch nicht steuert, weil das, finde ich persönlich, ist nicht gebraucht in diesem Fall, weil die Story selber ist einfach so heftig, dass man den Story im Vordergrund setzen muss. Ganz oft ist es auch so, dass man Sounddesign nutzt, um einen stärkeren Effekt zu bekommen auf irgendwas und irgendwas zu übertreiben, sodass die Hörer auch viel mehr Gefühl für irgendwas bekommt oder so.
Wenn ihr jetzt jemanden beschreiben müsstet, um was es bei diesem Podcast geht, wie würdet ihr das beschreiben?
Ich würde sagen, es geht um systematische Frauenmorde in Mexiko, die alle nicht aufgearbeitet werden und die vor allem nicht aufgeklärt werden. Und es geht vor allem um die Strukturen, die Machtstrukturen, die dahinter stehen und das Behördenversagen und ja, welche Rolle Institutionen vor allem auch dabei spielen.
Jetzt ist das ja ein sehr amerikanischer Stoff eigentlich. Also das Original ist ja ein amerikanischer Podcast. Was waren dann die größten Schwierigkeiten dabei, das für so ein deutschsprachiges Publikum also irgendwie verstehbar zu machen?
Ja, ich würde sagen, die Übersetzungsarbeit, die nimmt da eigentlich auch schon relativ viel Raum irgendwie ein. Weil, also Übersetzung ist ja nicht nur sozusagen das Skript irgendwie zu übersetzen, sondern man muss natürlich auch überlegen, dass das wirklich irgendwie Menschen verstehen, die in Deutschland leben, die vielleicht nicht so viel mit Mexiko zu tun haben. Aber ich glaube, dass vieles, was in dieser Geschichte drin vorkommt, auch trotzdem sich in Teilen auf Deutschland übertragen lässt. Also ich glaube, so dieses gerade dieses Behördenversagen ist auf jeden Fall was, was man auch auf Deutschland übertragen kann. Also es gab immer wieder so Stellen, wo ich selbst auch beim Übersetzen irgendwie Parallelen gesehen habe. Also es gibt die eine Stelle, wo es heißt, dass die Notrufe nicht durchgekommen sind. Also das ist in Folge 3, wo quasi Augenzeugen die Polizei gerufen haben und da einfach niemand ans Telefon rangegangen ist. Und dadurch, dass das auch am 19. Februar war, also es war am 19. Februar sind die Notrufe nicht durchgekommen, habe ich natürlich Gänsehaut bekommen.
Direkt an Hanau
gedacht in dem Moment. Und solche Stellen, die gibt es immer wieder. Also na klar, hier geht es um Frauenmorde und in Hanau geht es um Rassismus, ist mir schon klar. Aber also sowohl in Hanau als auch irgendwie in Mexiko, das sind zwei Beispiele für so Behördenversagen und so, finde ich, kann man schon eigentlich auch ganz gut so eine Brücke schlagen.
Warum habt ihr euch überhaupt für diesen Stoff entschieden?
Der Stoff hat sich eigentlich eher so für uns entschieden. Also ich habe quasi diesen Auftrag bekommen, das zu übersetzen und quasi eine deutsche Version aus diesem englischen Podcast zu machen. Und dadurch, dass ich sowieso mit Nedda zusammenarbeiten wollte und auch schon vorher zusammengearbeitet habe und da kam eigentlich dieses Projekt so gerade richtig und ich kannte den englischen Podcast schon, also die englische Version und war total begeistert davon. Der war ja auch mega erfolgreich in den USA und ist, meine ich, jetzt auch für einige Preise nominiert und ich konnte auch sehr, sehr viel mit dieser Geschichte der Journalistin einfach anfangen. Dass man auf der einen Seite irgendwie woanders zu Hause ist, aber trotzdem noch eine Verbindung hat irgendwie in ein anderes Land und da auch hingeht und da auch recherchiert und so weiter. Das habe ich selbst auch gemacht und ich konnte damit einfach sehr viel anfangen. Das ist auch zum Teil, dass man sich selbst auch in so Gefahrenlagen begibt und so weiter. Das sind alles so Sachen, die mir auf jeden Fall sehr bekannt vorkommen.
Also es ist eine True-Crime-Geschichte. Ja, es sind reale Erlebnisse, es hat mit realen politischen Verhältnissen auch zu tun, es hat was mit diesem Grenzregime zu tun zwischen den USA und Mexiko. Hat er irgendeinen politischen Impact gehabt?
Ich glaube schon, also gerade allein schon um die Aufmerksamkeit irgendwie darauf zu lenken, weil an sich sind die Frauenmorde, das ist ja nichts, was irgendwie seit einem Jahr oder so erst passiert. Also das ist ja, das geht ja schon sehr, sehr lange und das hört halt auch einfach nicht auf. Und gerade bei so vielen Problemen, sage ich jetzt mal, die so eine lange Kontinuität aufweisen, ist es einfach so, dass oft auch Sachen so aus dem Blickfeld geraten oder Leute werden so müde davon, immer wieder was zu hören und so weiter. Man stumpft ja auch ab irgendwann so und kann es irgendwie nicht mehr hören und es ist irgendwie immer das Gleiche und so. Ich denke schon, dass gerade auch so durch diesen Podcast einfach auch nochmal so ein bisschen gezeigt wird, was für individuelle Geschichten irgendwie dahinter stehen. So, ne? Also einer der Mütter wird da auch relativ so ausführlich porträtiert, Paula Flores, das ist die Mutter von Sagrario, die ja umgebracht wurde. Allein schon da so einen Fokus drauf zu legen, ich denke schon, dass das viel bringt. Also allein schon die Aufmerksamkeit aufs Thema zu lenken. Und ich glaube, das kann man ehrlich gesagt nicht häufig genug machen, auch nicht oft genug.
Ihr habt eine Triggerwarnung am Anfang eurer Folgen. Aber wie ging es euch da bei der Arbeit?
Ja, scheiße, ne?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, wo wir einmal, zweimal die Woche darüber reden irgendwie. Aber interessant ist, ich meine, ich komme ja eher aus Musikproduktion-Welt und so. Mhm. Und ich glaube, mir war es die ersten zwei Wochen nicht bewusst, worum es geht. Ich hatte so Albträume und konnte kaum schlafen und so. Aber ich habe gedacht so, oh komisch, irgendwas ist mit dem Mond oder irgendwas ist im Luft gerade. Und dann später, als wir darüber gesprochen haben, war es auch so, stimmt ja, ich höre ja im Prinzip jede Clip 5 bis 10 Mal durch. Also diese nicht nur einmal durchhören und dann so eine Stunde später weglegen, das Episode, sondern ihr sitzt 3 Tage mit einer Episode. Und auf einer Ebene denke ich so, ja, wie kann ich diese Story am besten repräsentieren? Es wird mega komisch, wenn es nicht emotional beeinflusst wird.
Ja, voll. Es ist nicht so einfach, damit umzugehen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auf jeden Fall auch was ich komplett unterschätzt habe. Also viele hören sich natürlich einfach nur einen Podcast an und wissen, glaube ich, gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie sehr einen das irgendwie dann zum Teil auch schon ein bisschen mitnimmt, weil das ist ja einfach eine reale Geschichte. Du kannst ja nicht sagen, es ist nur ein Film oder so, ne? Wie du das bei einem Spielfilm einfach machen würdest, so nach dem Motto, ich gehe ins Kino und gehe dann wieder raus und dann ist gut. So, sondern das sind halt irgendwie reale Geschichten, das passiert wirklich. Und ich habe ja auch die in dem Podcast quasi alle sogenannten weiblichen Stimmen gesprochen und habe mich da auch wirklich versucht, da irgendwie reinzuversetzen. Habe zum Teil auch so ein bisschen meine Stimme verstellt und so weiter, damit dass man die einzelnen Stimmen noch ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Das beeinflusst einen schon, auf jeden Fall. Das nimmt einen auch irgendwie mit. Und wie Nedda schon so gesagt hat, wenn einen das irgendwie nicht mitnehmen würde, dann würde, glaube ich, auch die Qualität des Podcasts auch auf eine Art so ein bisschen drunter leiden. Ich glaube, du kannst sowas nicht produzieren, ohne dich selbst da irgendwie so ein bisschen reinzusteigern, so auf eine Art.
Naja, also ich muss sagen, ich habe das gehört und mir ist es beim Hören schon zu viel teilweise. Und
ja, das haben auch einige gesagt.
Ich weiß tatsächlich bei so einem gescripteten Podcast und so einem ausproduzierten Podcast, wie viel Arbeit das ist. Und dann denke ich mir, da beschäftigt man sich ja wirklich 12 Stunden am Tag damit oder vielleicht auch noch länger. Also wie schafft man es da überhaupt noch, sowas wie einen Abstand dazu zu bekommen? Also weil das vergiftet ja unter Umständen dein ganzes Leben.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, so richtig Abstand kriegt man halt irgendwie auch nicht. So, ne? Also ich versuche dann irgendwie zwischendurch mir lustige Videos auf TikTok reinzuziehen, um mich so ein bisschen abzulenken. Und letztens kam so eine ziemlich gute Reportage auf Arte. Habe ich dir gestern weitergeleitet, Nedda, glaube ich. Wo so Feministinnen vom Schwarzen Block so ein Haus besetzt haben und dann so Opfer sexualisierter Gewalt dahin gehen und dann irgendwie lernen, wie sie sich wehren und so Kampfsportsachen machen und keine Ahnung, dann gucke ich mir halt sowas an und denke mir, okay, es gibt halt auch noch irgendwie so ein paar gute Sachen, die passieren und so weiter. Aber so, ich sag mal so, die Kombination von Pandemie und so ein Podcast produzieren, also beides zusammen ist gerade echt nicht, ist auf jeden Fall nicht ohne. Und so die Antwort, wie man darauf Abstand kriegt, ich glaube, es gibt darauf keine gute Antwort, außer dass vielleicht beim nächsten Projekt auf jeden Fall auch der Posten Mental Health mit drin sein sollte, so. Dass man sich auch einfach irgendwie so Zeit zum Regenerieren halt irgendwie nehmen kann, dass sollte man, glaube ich, wirklich machen. Also an alle, die sich solchen Themen irgendwie widmen oder die sich damit beschäftigen, mein Pro-Tipp, denkt daran, bevor ihr so eine Produktion macht, dass ihr euch noch genug Zeit zur Regeneration nehmt.
In der Serie treten auch so Leute auf, mit denen man dann so eine gewisse Sympathie hat. Also man will eigentlich auch, dass die gewinnen, wie zum Beispiel dieser FBI-Agent oder auch diese Reporterin, die ja eine ehemalige Marine ist, also aus dem US-Militär kommt und irgendwie werden die natürlich auch cool beschrieben und wie gesagt, man will, dass die gewinnen, aber eigentlich kommen die ja aus Institutionen, die genau dieses System aufrechterhalten. Da habe ich mich gefragt, so, also, oder ich habe dann immer so ein ambivalentes Gefühl bei solchen Figuren. Ja, auf der einen Seite finde ich die cool, auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, du bist halt auch ein Ex-GI oder arbeitest für ein FBI. Wie ging es euch damit? Ihr beschäftigt euch ja viel länger mit diesen Personen oder ihr sprecht sie nach, dann wird man ja auch so ein bisschen wie die, das ist ja auch so eine Art schauspielerische Leistung. Aber wie geht es euch mit solchen Figuren?
Ich habe ja Diana gesprochen, also Diana, ehemalige Marine sozusagen. Und lustigerweise, jetzt wo du es sagst, ich hab schon wieder voll vergessen, dass sie eigentlich Marine ist. Für mich ist Diana, ich idealisiere natürlich Diana und denke mir, Diana ist die coole Journalistin, die alles aufdeckt irgendwie und die Morddrohungen kriegt und so weiter und die permanent in Gefahr ist und so. Und ich habe schon wieder komplett vergessen, dass sie ja eigentlich hier Soldatin ist und so weiter und so Militärerfahrung hat. Ich glaube, das sagt auch einiges aus, wie man halt so mit Leuten dann halt sympathisiert, weil man denkt, das sind so die Guten und das andere irgendwie, die anderen sind die Bösen. Aber Fun Fact, ich habe beim Übersetzen, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Hardrick Crawford, also der FBI-Agent, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass der Typ weiß ist. Ich bin einfach davon ausgegangen. Ich dachte halt so, hey, natürlich, wenn du beim FBI arbeitest, dann bist du auf jeden Fall weiß.
Und ich auch, ehrlich gesagt.
Scheiße, jetzt habe ich gespoilert. Egal, scheiß drauf. Naja, man merkt auf jeden Fall in der einen oder anderen Folge, sagt er dann halt so, ja, ich bin selbst Afroamerikaner, sagt er dann halt. Ne? Und dann dachte ich, ja, krass, scheiße, damit hätte ich einfach nicht gerechnet. So. Und habe dann selber gemerkt, was ich noch so für Vorurteile und Bilder in meinem Kopf irgendwie habe. Das sagt, glaube ich, auch schon einiges aus. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so dieses typische, das ist einfach diese typische US-amerikanische Erzählweise. So. Mhm. Dass halt die Leute, die du sonst in anderen Kontexten vielleicht nicht so toll finden würdest, dann plötzlich findest du die dann halt sympathisch, weil sie treten ja für die gute Sache ein und so weiter. Und irgendwie muss ich dann trotzdem auch so ein bisschen mich auf die Seite, glaube ich, von Diana schlagen, weil also sie hat sich ja trotzdem auch schon in eine Gefahr begeben. Ich meine, sie hat ein Kind und so weiter und jeder, der halt anfängt, über diese Frauenmorde zu berichten, wird eigentlich früher oder später halt mit dem Tod bedroht. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen egal, ob du früher mal bei der Marine warst oder nicht.
Vielleicht sogar ganz hilfreich.
Genau.
Du hast gerade gesagt, oder du hast vorhin gesagt, 10 Folgen, also 2 Folgen kommen noch raus. Wo findet man das Ganze?
Also die 10 Folgen, die sind überall da, wo es Podcasts gibt. Kann man überall abonnieren und sich überall anhören. Und die 2 Bonusfolgen, die ich vorhin erwähnt habe, die gibt es nur auf Podimo.
Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
Mauli und der Alte diskutieren diese Themen: Hip-Hop im Herz, Digger Wut in den Venen, Attitüde nach vorne mit Wind in den Segeln. Sie treten auf die Dornen, welche die Medien ihnen legen. Hashtag FluxFM.
Mauli hat er geschrieben, oder hast du gesagt? Ja,
nein, wirklich. Mauli und der Alte diskutieren, ja, analysieren, paraphrasieren, ignorieren, ja. Mauli und der Alte, Namenssteiger wahrscheinlich, steigern sich rein in die Reime, spreaden Feuer, made in Germany, Walter. Unterhaltsam jede Woche, sogar independent. Ist halt auch mehr Arbeit, wie Ärzte ohne Grenzen. Machen Cash jetzt mit Gummis und Getränken. Geld eingewechselt, Zeitenwechsel, wie wenn das gottverdammte Blatt sich wendet. Der Kapitalismus hat Steiger überrannt. Wenn er in den Spiegel schaut, sieht er noch den gleichen Mann? Fragezeichen. Bei Mauli ist's egal. Er nimmt das ganz entspannt. Seine Hand voller Dinge von der Supermarktwand. Ich sag jetzt einfach mal Danke für die Therapie jede Woche. Viel Liebe in dem Content auf die Ohren aus den Boxen. 2021, die Apokalypse kann jetzt kommen. Was soll denn da noch schocken, Präsidenten, die sich kloppen? Vielen Dank.
Geil, ich habe es auch mal bekommen und ich habe es schon wieder komplett vergessen, dass es das gab. Das ist richtig, richtig witzig geschrieben. Und vor allem so richtige, richtige Rap-Lines drin, so Feuer made in Germany, so wie Walter.
Kannst du Mauli fragen?
Mauli, ich habe eine Frage, die ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Aber du als Gastronom,
Ja? Also wir wissen ja jetzt, dein Lieblingsberuf wäre ja Gastronom.
Ich habe auf Kletterwald revidiert übrigens.
Nee. Wir bleiben bei der Gastronomie, weil da ist mir nämlich eingefallen, bevor ich nach Berlin gegangen bin, wollte ich einen Imbiss in Stuttgart eröffnen.
Ah.
Und ich hatte schon ein Konzept und ich hatte schon wirklich auch Gespräche mit der Industrie- und Handelskammer, einen Imbiss aufmachen zu dürfen. Und mein Konzept wäre ja auch so quasi frische gewesen. Frische Sandwiches. Und das gab es damals wirklich tatsächlich nicht. Also ich war ja in Stuttgart immer nachts unterwegs und es gab keine Möglichkeit,
pre-Subway.
So quasi nach 12 Uhr irgendwie noch was zu essen zu bekommen. Außer irgendwie so Schweinebauch oder halt wirklich echt räudige Sachen. Und ich hätte halt so Eintopfgerichte gehabt, frische Salate.
Ganz kurz, wo zum Teufel kriegt man denn um 12 Uhr in Stuttgart einen Schweinebauch her?
Es gibt, ich habe vergessen, neulich den Platz nochmal rausgesucht, in der Nähe vom Rotlichtviertel in Stuttgart gibt es so einen Imbiss, der hat so Schweinebauch und der war wirklich sehr, sehr legendär, weil du hast so diese Schweinebauchscheiben, die waren ganz doll mit Paprika und sehr spicy gewürzt und die sind dann so im Fett ausgebacken worden, also die waren richtig kross. Also ist mit 4 Bier im Kopf
machbar.
Schon ganz geil. Oh
Gott.
Aber
ist ein anderer Grind da unten. Na gut, ich verstehe.
Aber ich hätte am Berliner Platz übrigens einen Imbiss eröffnet und fand die Idee schon auch ganz cool, aber dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann bei der Post gearbeitet.
Auch gut.
Aber du als Gastronomie, welche Strategie würdest du für Corona fahren? Also würdest du Lieferando, ja, nein? Ja, also an dieser Stelle übrigens mal der Appell, wenn ihr Essen bestellt, holt es euch ab bei eurem Lieblingsgastronomen.
Ja, das ist echt kein großer
Deal. Echt, wirklich, Lieferando ist der letzte Scheiß, 30% ziehen die ab. Jeder Gastronom macht das einfach nur noch, um zu überleben.
Auf Masse.
Aber es bringt den Leuten tatsächlich nichts. Also wenn ihr euer Lieblingsrestaurant unterstützen wollt, wenn ihr euren...
Ruft einfach an. Das
genau.
Das
und geht vorbei und bringt eure eigenen Töpfe mit und dieser ganze Müll von diesen
Sag den einfach, also geht auch vielleicht einfach mit dem Restaurantbesitzer zusammen einkaufen und kauft das Gleiche, was die kaufen und dann kocht es zu Hause. Oder, wäre das gut?
Nein, es gibt gewisse Sachen, die isst man einfach gerne im Restaurant.
Ja, natürlich.
Also ich stelle mich ungern hin und mache hier
wieder Schlüssel. Eure eigenen Töpfe mit. Du meinst sowas wie so Dosen oder
Tupperware.
So.
Die eigene Tupperware.
Die nicht aus Plastik besteht, sondern aus Mondgestein, genau, das ist der nachhaltige Scheiß, Mann. Das ist der nachhaltige Scheiß, Leute.
So, also, wie würde deine Strategie durch Corona aussehen?
Ja, weil, ey, boah, Lieferando, das ist natürlich auch eine eklige Geschichte. Wahrscheinlich Telegram-Chats. So Telegram-Gruppen und dann so, Leute, wir liefern jetzt bis Rosenthaler Platz, Alter, macht Welle, schickt's einen euren Freunden weiter und so wahrscheinlich, ja.
Also, würdest du November-Hilfen bekommen? Also Dezember, Januar, Februar-Hilfen?
Wahrscheinlich nicht, nee.
Also man hätte es zugemacht.
Steiger, jetzt machst du mich, jetzt depress mich doch nicht in meinem imaginären Iceland-Szenario-Kram. Warum, was soll denn das jetzt auf einmal?
Also ist schon wieder vorbei.
Also ist schon wieder raus. Erstens habe ich auf Kletterwald revidiert, okay? Und da, die kriegen das immer noch ganz gut rumgeschaukelt. Guck mal Schwarz von Hirntod Records. Wenn man die Wahl hat, Schwarz was zur Seite, natürlich immer. Also wovon reden wir denn hier? Hä? An wen soll man denn was ab? An die da oben? Stimmt nicht. Damit dann Bundes- und Landesrecht sich gegenseitig rum. Nein. Also wenn ich was abdrücke wieder, ne? Wenn ich freiwillig Steuern zahle, dann an die Weltregierung unter Bill Gates. Drunter mache ich es nicht mehr. Dann möchte ich aber in Fungible Tokens zahlen. Man kann bei Lieferando übrigens, also ich bestelle da nicht oder so, man kann damit Bitcoin bezahlen mittlerweile. Das ist völlig Psychose.
Das machen bestimmt ein paar.
Ja, eben. Und das ist ja der Witz, dass die Lieferando sind die wahren Hodler. Bei denen das wird, dass die machen damit nichts. Die warten nur, dass es mehr und mehr wird.
Wie immer.
Bremen Bills, das neue Amazon. Man kann eigentlich nirgendwo mehr hingehen, Leute. Ist alles durch. Okay. Na gut, ich pack noch Bowser Schmidt und Haftbefehl mit Leuchtreklame rauf vom schwarzen Album. Und du wolltest noch Fatoni spielen, oder? Ich wollte das nicht. Ich finde diese Aktion peinlich. Spaß, ich fand's lustig.
Aber du wolltest mir noch eine Frage stellen.
Das kommt jetzt.
Dann können wir ja mit dem künstlerischen Differenzen raus.
Na gut, dann machen wir es so.
Kannst du Steiger fragen?
Das ist eine Pornhub-Frage.
Was ist dein Lieblingssuchbegriff, Steiger?
Mein Lieblings.
Nein, auf keinen Fall will ich sowas fragen. Ich will es nicht wissen. Bitte, bitte, wehe, du sagst was. Nein, ich wollte dich fragen.
Steiger, ich glaube, das wäre wirklich eher was mit so Klassenkampf, so Organisationstechniken.
Young Marxist gets fucked. Ja, nee.
After lap dance.
After by lap Satan. Dancing the devil. The physical Satan. Nee, Steiger, fühlst du dich manchmal, als ob du eine Last wärst für jemanden?
Ob ich eine Last wäre
ja. für jemanden? Hast du das Gefühl manchmal?
Nee.
Gut, dann Happy End. Hast du nochmal die Kurve bekommen? Steiger, Mann, richtig gut.
Nee, eine Last, also, dass ich eine Last für jemanden bin, nee, überhaupt nicht. Also, kann man sagen, nein. Also, es klingt jetzt wahnsinnig arrogant, empfinde ich meine Gegenwart schon, glaube ich, in der Regel als Bereicherung. Wenn es keine Bereicherung sein sollte, dann möge mir das bitte gesagt werden. Ich
werfe jetzt den ersten
Also dann möge es wirklich gesagt werden. Und also ich, also natürlich hab ich dann im Gegenzug natürlich auch den Wunsch.
Na und ihr seid auch keine Bereicherung für mich, ist mir doch scheißegal.
Nein, aber dann habe ich wirklich den Wunsch, natürlich auch keine Last zu sein für jemanden. Ja, klar, also das möchte ich in dem Zusammenhang okay. schon sagen. Aber ich hoffe, dass es doch bereichernd ist, wenn ich da bin.
Also für mich auf jeden Fall, Steiger. Das war
so, aber ich möchte noch was zu diesem Fat Tony und Edgar Wasser ja, sagen. Sag und zwar. Mal. Bin ich da in einer Reihe aufgeführt mit Nico Backspin und Falk Schacht und es geht um so gewisse Kunstliebhabereien und da frage ich mich, bin ich wirklich in dieser Reihe? Also mag ich dieselben Sachen oder ich habe immer den Eindruck so, ich
komme gar nicht hinterher.
Ja, das sowieso nicht.
Also es liegt halt nahe irgendwie, wenn man Fat Tony ärgern möchte und sagen möchte, ey, oh, guck mal, die Szene, so die alten Szeneinstanzen, die sagen, du hast voll abgerissen, aber so
okay.
eigentlich kauft das keiner, dann holt man halt euch ran, weil ihr halt schon immer am Start seid. Mhm. So. Aber du bist jetzt nicht der Erste, der immer auf die Newcomer raufhüpft und sagt, oh, da kennt ihr schon den neuesten Scheiß, den ich entdeckt habe, dieser 12-Jährige aus Marzahn.
Das ist auf jeden Fall das nächste große Ding. Nee, aber ich meine, ich muss sagen, ich finde halt, klar, also ich mag Fat Tony, wenn wir jetzt hier mit der Jugend sprechen, die
fragt, wer?
Genau. Aber die kennen ja noch nicht mal Jalil. Also ganz ernsthaft.
Ey, dann kann man ja nichts erwarten. Weil, also wenn man hier bei den Grundlagen schon so hinterher sein muss, das ist doch... Nee, ja, lass den Track spielen. Ich fand auch, wie gesagt, das wurde dann schon noch lustig bei denen. Als ich das erste Ansagevideo gesehen habe, dachte ich mir so, oh Leute, aber das merkt man doch, dass das so irgendwie, dass ihr jetzt nicht wirklich sauer seid und nicht wirklich was abblast, da ist mir doch ganz anders drauf. Und es wurde dann aber sehr witzig durch diese ganzen Teaser, die noch hochgeladen haben, mit okay, ich antworte jetzt auf deinen Teaser, na warte und so. Ich veröffentliche jetzt irgendwelche WhatsApp-Chats. Es war dann zum Glück noch sehr lustig. Und der Song ist auch mega. Können wir spielen als Abschluss. Steiger, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. War wirklich auch wieder eine tolle Sendung. Ich genieße es.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.